Lasst mich vor dem Gebet aus Psalm 96 lesen. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Psalm 96 von Vers 1. Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Lande. Singt dem Herrn, preist seinen Namen. Verkündet Tag für Tag sein Heil, erzählt von seiner Herrlichkeit unter den Heiden, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und hoch zu preisen, mehr zu fürchten als alle anderen Götter. Denn alle Götter der Heiden sind nichtige Götzen, doch der Herr hat den Himmel geschaffen. Hoheit und Pracht gehen vor ihm her. Macht und Herrlichkeit füllen sein Heiligtum. Bringt dem Herrn, ihr Geschlechter der Völker, bringt dar dem Herrn Ehre und Preis. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Opfergaben und kommt in seine Vorhöfe. Werft vor dem Herrn euch nieder im heiligen Schmuck, erzittert vor ihm alle Lande. Verkündet unter den Heiden, der Herr ist König, und feststehen wird der Erdkreis, dass er nicht bangt. Richten wird er die Völker nach Gebühr. Des freue sich der Himmel, die Erde jauchze, es brause das Meer und was darin wimmelt. Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst. Dann werden auch jubeln alle Bäume des Waldes vor dem Herrn, wenn er kommt zu richten die Erde. Richten wird er den Erdkreis mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Treue. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wer sind wir, dass wir mit dir, dem Heiligen und dem Wahrhaftigen, reden dürfen? Wer sind wir, dass du mit uns redest? Treuer Gott, wir haben Gnade vor dir gefunden, aufgrund der Erlösung, die auf Golgatha geschah. Dort hat das Lamm Gottes das Leben gelassen, das Blut vergossen zur Vergebung für viele. Und wir dürfen aus Gnaden dazu gehören. Treuer Herr, mein Herz ist bewogen, dich anzubeten, dir die Ehre deines Namens darzubringen. Denn Großes hast du an uns und allen Enden der Erde getan. Geliebter Herr, sei du in dieser Versammlung gegenwärtig. Wir bitten dich darum, schenk Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Schenk Worte der Offenbarung. Möge dein Geist über uns walten, uns lehren, in alle Wahrheit führen. Geliebter Herr, wir sind nicht hier, um ein wenig religiöse Unterhaltung zu haben. Wir sind hier vor deinem Angesicht versammelt, vor dem Ende dieser Generation. Du sprichst, du wirkst und bringst zur Vollendung, was du begonnen hast. Hier sind wir vor deinem heiligen Angesicht. Vergib alle Schuld. Nimm alles, was zwischen uns und dir stehen könnte. Nimm es weg, o Herr. Reinige die Gedanken, die Herzen, die Lippen. Heilige uns in deiner heiligen Gegenwart und möge dein heiliges Blut und dein heiliges Wort und dein heiliger Geist in dieser Stunde wirksam sein in unserer Mitte, in unseren Herzen, in unserem Leben. Dir, dem allmächtigen Gott, legen wir alles hin. Dir befehlen wir uns an. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Wir sind dem Herrn für diesen Gottesdienst von Herzen dankbar und wissen, dass er uns schon so oft gesegnet hat und auch heute segnen wird. Wir heißen besonders alle, die eventuell zum ersten Mal hier sind, ganz herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Ich habe in den vergangenen Wochen während der Reise in der englischen Bibel speziell den Esra und Nehemia gelesen und es sprach gewaltig zu meinem Herzen. Ich möchte nur ein paar Gedanken mit uns allen teilen und einige Schriftstellen dazu lesen. Ich möchte mit Hebräer Kapitel 8 beginnen. Hebräer Kapitel 8, ein Wort, das ja in jüngster Zeit sehr zu mir und wahrscheinlich zu allen gesprochen hat, die von Herzen vor Gott bestehen möchten, die nicht nur daran interessiert sind, ein bisschen Religion zu betreiben, sondern daran interessiert sind, Gott und seinen Plan mit der Menschheit zu erkennen und am Ende ihrer Pilgerreise bei Gott anzukommen. Hebräer Kapitel 8, zweiter Teil von Vers 5. Gib wohl Acht, sagt der Herr zu ihm, dass du alles nach dem Vorbild anfertigst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Wir haben es oft genug gesagt, im Reiche Gottes kann nicht jeder machen, was er will. Das Reich Gottes ist nicht das Reich eines Menschen. Das Reich Gottes ist das Reich Gottes. Und im Reiche Gottes gilt nur, was Gott gesagt hat. Menschen haben im Reiche Gottes nichts zu sagen. Und wer das Reich Gottes dazu missbraucht, sein eigenes Reich aufzubauen und seine eigene Sache zu fördern und sein eigenes Programm zu präsentieren, der wird es einmal schwer zu büßen haben. Das Reich Gottes steht unter göttlicher Obhut und darin geschehe der Wille Gottes, wie im Himmel, also auch auf Erden. Gib wohl Acht, spricht der Herr zu ihm, dass du alles nach dem Vorbild oder Muster anfertigst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Lasst mich aus Esra Kapitel 1 lesen. Wir haben es nämlich in dieser Zeit tatsächlich mit der Rückführung des Volkes Gottes zu tun, wie es damals in der Zeit Nehemias, Esras, Zerubabels geschah, dass die Gefangenschaft ihr Ende erreicht und das Volk Gottes nach Jerusalem zurückkam, die ursprüngliche Mauer aufbaute, den ursprünglichen Tempel errichtete, im Tempel den Altar, alles in die ursprüngliche Ordnung zurückversetzte, mit dem Moment, der Rückkehr begann eins nach dem anderen zu geschehen. Keine neue Mauer, kein anderer Ort, auch für den Tempel kein neuer Standort. Alles an uralter Stätte, wie Gott sie gemäß seinem Wunsch und Willen gewählt und durch seine Knechte hat errichten lassen. Das ist unsere Lektion. Die Zurückführung des Volkes Gottes in dieser Zeit. Zurück zu dem Wort, zurück zum Anfang. Die letzte Botschaft muss sein, wie die erste war. Die Gemeinde am Ende muss sein, wie sie am Anfang war. Das gleiche Fundament, dieselbe Verkündigung, alles muss in den ursprünglichen Stand zurückversetzt werden. Das beinhaltet der Begriff Wiedererstattung aller Dinge. Wiedererstattung an gleicher Stätte, das gleiche Fundament, dieselben Maße, alles. Und es gibt nur einen Maßstab, und der lautet Gottes Wort. An diesem Maßstab haben sich alle messen zu lassen. Wie gesagt, es hat mich unwahrscheinlich aufgewühlt und innerlich mit großer Freude erfüllt, zu wissen, wenn die Zeit Gottes da ist, dann tun wir nicht, was wir wollen, dann tun wir, was Gott will. Dann werden wir ein Teil des Willens Gottes. Dann wird nicht nur gebaut, dann wird gemäß dem Muster gebaut, das Gott uns gegeben hat, gemäß dem Plan, den er hinterlassen hat. Und dann wird an gleicher Stelle auf demselben Fundament gebaut. Wer zum Anfang der Bibel zurückgeht, der wird ja sehr schnell feststellen, dass aus dem Wort Babel, das eigentlich Pforte Gottes heißt, plötzlich ein Babylon geworden ist, das Verwirrung heißt. Wenn Gott etwas tut, dann öffnet er eine Tür, eine Pforte für jeden, der eingehen möchte. Und dann geschieht's, dass Menschen auch etwas tun möchten und plötzlich ist nicht mehr die Pforte Gottes, wie Jakob damals sagte, hier ist die Pforte Gottes. Er sah die Engel herab und herniedersteigen. Gott war gegenwärtig. Aus einer Pforte Gottes können Menschen schnell ein Babylon machen. Und wir müssen ganz einfach reell bleiben, auch innerhalb dieser Botschaft und offen eingestehen und es aussprechen, dass aus dem Weg Gottes, aus der göttlichen Wahrheit, aus der Pforte, die der Herr geöffnet hat, nach dem Wort der Schrift, siehe, ich gebe vor dir eine offene Tür. Und wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Natürlich, wenn er schließt, kann niemand aufschließen. Aber wenn Gott uns das Vorrecht geschenkt hat, in diesen Tagen wirklich an den Eingang des Offenbarungszeltes zu kommen, das Originalwort Gottes zu hören, dann lasst uns prüfen, ob der Bau, an dem wir tätig sind, die Maß entspricht, der Verordnung und alles, was dazugehört, wie Gott es in seinen Worte gesagt hat. Lasst mich aus Esra 1 lesen. Ich möchte einige Bibelstellen zu diesem Thema lesen, um uns den Vergleich zum Neuen Testament zu geben. Esra 1 von Vers 1. Im ersten Regierungsjahre des Königs Kyros, des Königs von Persien, damit das durch den Mund Jeremias ergangene Wort des Herrn in Erfüllung ginge, regte der Herr den Geist des Perserkönig Kyros dazu an, folgende Verfügung in seinem ganzen Reiche ausrufen und auch durch schriftlichen Erlass bekannt machen zu lassen. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Reiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir übergeben. Und er ist es auch, der mir aufgetragen hat, ihm zu Jerusalem in Judäa ein Haus bzw. Tempel zu erbauen. Wer also unter euch allen zu seinem Volke gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Judäa und baue dort das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Zunächst bis hierher. Ein Wort an das Volk Gottes gerichtet, nicht an alle anderen, sondern wer zu seinem Volke gehört, der ziehe hinauf. Und mit dem sei sein Gott. Nicht wer nach Rom oder sonst wo geht, sondern wer zum Volke Gottes gehört, der kommt zurück zu dem Ausgangspunkt. Die Belehrung sollte von Jerusalem ausgehen und das Wort vom Berge Zion. Und so geschah es. Und so wird es auch in Zukunft noch einmal geschehen. Die Parallele ist sehr einfach. Was mir hier besonders auffällt, ist der herrliche Ausspruch: Damit das durch den Mund Jeremias ergangene Wort des Herrn in Erfüllung ginge. Gott hatte Propheten, hat Dinge angekündigt, Gericht und so weiter. Ich möchte das aus dem Propheten Jeremia eben lesen. Jeremia, Kapitel 25, es steht hier in Vers 12. Jeremia 25, Vers 12. Wenn aber die 70 Jahre um sind, dann will ich auch am König von Babylon und an jenem Volk, so lautet der Ausspruch des Herrn, das Strafgericht wegen ihrer Verschuldung vollziehen, auch am Lande der Chaldäer und so weiter. Wenn die angekündigten 70 Jahre vorbei sind, wollte Gott Gericht abhalten und sein Volk wieder zurückführen. Ich lese aus dem Propheten Daniel, aus dem 9. Kapitel, dem 2. Vers, Daniel, Kapitel 9, Vers 2. Im ersten Jahre seiner Regierung richtete ich, Daniel, meine Aufmerksamkeit in den Heiligen Schriften auf die Zahl der Jahre in Betreff derer das Wort des Herrn einst an den Propheten Jeremia ergangen war, nämlich über den Trümmern Jerusalems eine Zeit von 70 Jahren hingehen sollte. So richtete ich denn mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, unter Fasten und in Sack und Asche. Der Geist Gottes in den Propheten begann zu wirken um die Zeit der Erfüllung der Weissagungen, die Gott durch Propheten gegeben hatte, die bereits vor ihnen lebten und angekündigt haben, was kommen und was geschehen würde. Wir glauben, dass Gott in derselben Weise weiterwirkt, immer gemäß seinem heiligen Wort. Und wir haben die Schrift zu durchforschen, um zu wissen, was Gott für diese Zeit verheißen hat. Ich möchte aus Esra Kapitel 2, Vers 62 lesen. Es gibt hier nämlich eine Anzahl Merkmale, auf die wir zu achten haben, die genauso auf unsere Rückführung, auf die Zurückerstattung schon Bezug nehmen. Esra Kapitel 2, 62 und 63. Diese hatten zwar nach ihrer Geschlechtsurkunde gesucht, aber diese hatte sich nicht finden lassen. Infolgedessen wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen und der Statthalter hatte ihnen erklärt, dass sie von dem Hochheiligen nicht essen dürfen, bis wieder ein Priester für die Befragung des Urim und Tumim da wäre. Ich weiß nicht, ob wir hier an dieser Stätte überhaupt je darüber gesprochen haben. Wir können es in einigen Bibelstellen nachlesen, speziell auch in 2. Mose 28, 30, 5. Mose 33, 8, an weiteren Stellen. Im Brustschild Aarons waren die 12 Steine entsprechend der 12 Stämme Israels. Und jedes Mal, wenn entschieden werden sollte, ob die Sache echt ist oder nicht, von Gott oder nicht, dann musste der Betreffende seinen Traum, seine Offenbarung, was immer es war, vor diesem Gottesmann, der das Brustschild trug, aussprechen. Wenn das Licht aufleuchtete, wenn das Licht übernatürlich aufleuchtete, dann war die Sache wahr, dann war sie echt, dann war sie von Gott. Wenn das Licht dieser 12 Steine in dem Brustschild nicht aufleuchtete, wenn es dunkel blieb, dann hat Gott geschwiegen. Dann war die Sache, die vorgetragen wurde, nicht von Gott. Wer von euch kennt sich darin aus? Wer hat das Alte Testament mal gründlich gelesen, um zu wissen, worum es geht? Ich habe speziell gelesen, was auch diesen Punkt betrifft, denn Bruder Brenhim hat in einigen Predigten über die Hebräerbriefe ganz besonders über dieses Thema gesprochen. Und wörtlich gesagt, die Lehre der 12 Apostel ist wie das Brustschild im Alten Testament, was die 12 Stämme Israels zu repräsentieren hatte. Und wenn es nicht aufleuchtet, durch das, was die 12 Apostel des Lammes verkündigt und gelehrt haben, dann können wir es vergessen. Er ist in dieser Belehrung sehr ernst geworden und hat einfach davor gemahnt, zu glauben, wenn eine Sache eben nicht biblisch ist, dann bleibt es dunkel. Dann kommt keine Offenbarung, keine Erleuchtung. Immer, wenn Licht kommt, dann kommt es durch das Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ich habe deshalb schon manches zu erdulden gehabt, weil ich Brüder direkt fragte, wo steht das geschrieben? Und ja, der Prophet hat's gesagt. Man kann missverstehen, was der größte Prophet gesagt hat, wenn man es nicht zurücknimmt in die Heilige Schrift, was er gesagt hat, um Gott schon sagen zu lassen, was gesagt wurde. Gott beginnt nicht erst heute oder gestern zu reden. Gott hat bereits alles, was er sagen wollte, gesagt. Nur war es verborgen. Es war nicht geoffenbart, weil die Zeit dafür noch nicht gekommen war. Aber es steht sogar in Offenbarung 22, dem letzten Kapitel der Bibel, geschrieben, wer den Worten der Weissagung dieses Buches etwas hinzufügt, dem werden die Plagen zugefügt werden, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es gibt wirklich Menschen, die mit großer Begeisterung manches hinzufügen. Und Gott kann es nicht tolerieren. Es geht nicht. Gott ist ein heiliger Gott. Er fordert Respekt vor ihm und seinem heiligen Wort. Man kann die Bibel nicht lesen wie einen Roman oder eine Tageszeitung. Man muss sie in heilige Ehrfurcht lesen. Es ging hier also darum, dass einige da waren, die keine Geburtsurkunde hatten, um nachweisen zu können, dass sie nun zu diesem bestimmten Stamm, sei es der Priesterstamm besonders, gehörten. Und auch das hat zu mir gesprochen. Evangelium Johannes 1, die bekannte Stelle. Nicht durch den Willen eines Menschen, sondern aus Gott geboren. Eine wirklich göttliche Geburtsurkunde. Geboren aus dem Samen des Wortes, durch den Heiligen Geist. Geboren, um mit Gott verbunden zu werden, weil ja Gott sich in Christus offenbarte und uns in dieses göttliche Geschlecht mit einbezogen hat. Diese Leute sollten warten, bis wieder das Urim und Thummim kommt. Hoffentlich finde ich die Stelle, wo vom Licht und Recht geschrieben steht. Es müsste vielleicht 2. Mose 28 sein. Ich habe es nicht speziell nachgeschlagen. Aber es steht in jedem Fall geschrieben und ich bitte euch darum, ein bisschen mitzulesen. Braucht nicht jetzt zu sein, kann ja mal zu Hause sein. Ich will in 2. Mose 28 eben sehen, denn da müsste es geschrieben stehen, dass Gott durch Licht und Recht die Antwort gegeben hat. Ja, 2. Mose 28, Vers 30. Und ja, in das Orakelbrustschild, aber sollst du die heiligen Lose, Urim und Thummim, tun, damit sie auf dem Herzen Aarons liegen, so oft er vor den Herrn tritt. Und Aaron soll so das Orakel für die Israeliten beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Ich glaube, da gibt es die Stelle von Saul, dass Gott ihm weder durch das Licht und das Recht noch durch einen Traum geantwortet hat und so weiter. Aber durch dieses von Gott verordnete Brustschild sollte durch das Licht das Recht der Sache offenbar werden. Wenn kein Licht, dann kein Recht. Wenn Recht, dann Licht. Und so ist es mit der wahrhaftigen Verkündigung. Deshalb kann Paulus an die Thessalonicher schreiben, ihr, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag überraschen könnte. Gott führt sein Volk zurück. Damals, als die Israeliten aus der Gefangenschaft zurückkehrten, kehrte alles in den ursprünglichen Stand zurück. Die Stadtmauer, der Tempel, der Altar, Licht und Recht, die göttliche Ordnung wurde auf heiligem Boden an heiliger Stätte neu aufgerichtet für das Volk Gottes. Ich glaube, dasselbe geschieht in diesen Tagen. Keine neue, keine andere Ordnung, sondern die heilige göttliche Ordnung auf heiligem Boden, auf dem ursprünglichen Fundament, das gelegt wurde, von dem Paulus sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt worden ist. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Überall dort, wo Menschen vom Wort weggezogen werden und manchmal sogar unter sehr frommem Einwand. Der frommste Einwand, den ich zu Ohren bekam, lautet: Niemand versteht die Bibel, es gab nur einen, der sie verstand, und jetzt brauchen wir sie nicht mehr zu lesen, es genügt, wenn wir seine Predigten lesen. Ihr wisst, dass ich tief durchatme. Ihr habt es sicherlich gemerkt. Nichts ist der Wahrheit so fern als das. Den ersten Teil des Satzes könnte man stehen lassen. Es gab wirklich keinen Propheten, zu dem das Wort durch Offenbarung gekommen wäre. Und dank sei Gott von Herzen dafür, dass er einen Mann hatte, zu dem er reden konnte. Aber der zweite Teil, die Bibel zuzumachen, der sei verworfen in alle Ewigkeit. Ich habe seit dem Dienst Bruder Brennens meine Bibel erst richtig aufgemacht und habe es richtig gelesen, habe mit sehenden Augen gelesen, mit innerem Verständnis gelesen, mit dem Zugang zur göttlichen Offenbarung gelesen. Und das ist der Punkt, um den es geht. Man kann sehr schnell auf fromme Art getäuscht werden. Sicher, ihr wisst, ich bekomme mancherlei Briefe, manche sind auch nicht ganz so angenehm. Als ich mal irgendwo sagte oder schrieb, dass wir alle Dinge in die Heilige Schrift einordnen müssten, dann schrieb mir diese teure Wurst: Wir brauchen niemanden, der uns die Dinge noch einmal in die Heilige Schrift hineinnimmt und einordnet. Aber gerade das ist unsere Aufgabe, das Wort der Wahrheit recht zu teilen, die Dinge dahin zu tun, wo sie hingehören, auf den ursprünglichen Grund und Boden. Und ich bin Gott so dankbar dafür, dass ich, soweit ich mich zurückerinnern kann, eine innige Verbindung zu seinem Worte hatte. Und ich wiederhole mich darin herzlich gern. Seit der Zeit, als ich wirklich begriff, dass Gott Bruder Brennan als einen Mann Gottes, als einen Propheten gesandt hat, begann ich die Bibel neu zu lesen, neu zu durchforschen. Und ich habe gefunden, dass die Dinge stimmten. Es steht geschrieben in der Apostelgeschichte: Die zu Beröa waren weiser, denn sie durchforschten die heiligen Schriften, ob es sich also verhielt. Ob es sich also verhielt. Sie haben nicht nur gehört, sie haben geforscht. Sie haben sich Gewissheit vor dem Angesicht Gottes verschafft. Um innerlich darin ruhen zu können, genügt es nicht, dass eine Verkündigung gegeben wird. Ruhen können wir in Gott nur dann, wenn wir innerlich vor Gott zufriedengestellt worden sind, dass die Sache gemäß seinem Worte ist. Dann ruhen wir nämlich erst in Gott. Vorher ruhen wir vielleicht in einem Missverständnis, das wir meinten, als Offenbarung deklarieren zu müssen. Aber in der Heiligen Schrift gibt es kein Missverständnis. Wohl trifft zu, was auf Paulus, ebenso auf Bruder Brennan. Petrus hat es damals erwähnt und schreibt: In seinen Briefen findet sich manches Schwerverständliche, das die Unwissenden zu ihrem eigenen Verderben vertrieb. Aber seitdem Gott uns informiert hat, sind wir nicht mehr unwissend. Wir wissen um die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Wir haben die Tage, in denen wir leben. Wir haben die Botschaft um den Botschafter erkannt. Aber bitteschön, nicht um einen Kult daraus zu machen. Vielleicht soll ich das hier mal ganz offen aussprechen. Wenn einige Leute es bezeugen, dass der Sohn des großen Gottesmannes sich begrüßen lässt mit Guten Morgen, Herr, dann geht das wesentlich zu weit. Es ist Götzendienst und sonst gar nichts. Gott hat mich dazu bestimmt, für die Wahrheit einzutreten, und sollte er mich vorher heimrufen, dann soll meine Stimme noch gehört werden bis zum Tage der Wiederkunft Jesu Christi. Gott hat uns nicht den Geist der Abgötterei gegeben. Ihr wisst, es gab Menschen zu Lebzeiten Bruder Brennens, die sind vor ihm hingefallen, haben ihn als Jesus Christus angebetet, haben auf den Namen William Merrim Branham getauft und so weiter. Alle Welt, alle religiöse Welt weiß um diese Dinge und derselbe Kult wird weitergetrieben. Ich habe mich früher manchmal gefragt, warum diese Brüder so gegen mich sind. Heute weiß ich, ich als Bruder Frank habe keinem einzigen ein Haar gekrümmt. Es ist um der Wahrhaftigkeit willen, um des Wortes willen, für das ich lebe, für das ich sterbe. Und darum geht es. Und ich sage auch das noch einmal, ganz am Ende werden alle Deutungen verlieren. Sie werden keinen Bestand haben. Sie werden aufhören. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und alle, die das Wort aufgenommen haben, bleiben mit dem Wort in alle Ewigkeit. Das ist die göttliche Substanz in uns. Als in Psalm 82 und in Johannes Kapitel 10 gesagt wurde, wenn Gott diejenigen Götter nannte, an die sein Wort erging, wer waren es? Es waren die Propheten. Und was war das Göttliche um sie oder in ihnen? Das heilige Wort, die göttliche Substanz, die sie von Gott empfangen haben, hat göttliches Leben in ihnen bewirkt. Das Gleiche ist mit uns, nichts anderes. Gott hat nur einen Plan. Der beginnt vom Anfang der Zeit und endet, wenn die Zeit in die Ewigkeit mündet. Gott hat nicht zwei oder drei Pläne. Er hat einen einzigen Plan mit seinem Volke. Und ihr werdet sehen, dass alle Männer Gottes mit allen Männern Gottes, die vor ihnen lebten, übereinstimmten. Nur falsche Propheten haben etwas anderes gesagt. Wahre Propheten haben immer dieselbe Sprache Gottes gesprochen. Es gibt keinen Widerspruch, weder im Alten noch im Neuen Testament. Lass mich die Brücke nun schlagen zu dem, was Paulus an die Korinther schreibt. 1. Korinther, Kapitel 3, von Vers 10, hier steht, nach der mir von Gott verliehenen Gnade habe ich als kundiger Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter und so weiter und so weiter. Dann Vers 12. Ob aber jemand auf diesen Grund weiterbaut, mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu und Stroh, eines jeden Arbeit wird offenbar werden, denn der Gerichtstag wird es ausweisen, weil er sich in Feuer offenbart. Und wie die Arbeit eines jeden beschaffen ist, wird eben das Feuer erproben. Besonders ging es mir darum, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der bereits gelegt worden ist. Und dieser göttliche Grund wurde in dieser Zeit freigelegt. Alles, was zusammengefallen war, alles, was an Schutt und Asche übrig geblieben ist, wurde aufgeräumt. Dasselbe Fundament, alles am gleichen Ort, in gleicher Weise. Glaubt ihr das? Ich glaube es von ganzem Herzen. Nicht an neuer Stätte, sondern derselbe Punkt, dasselbe Wort, dieselbe Lehre. Alles, wie es am Anfang war, so muss es am Ende sein. Es heißt im Hebräerbrief auch ein ganz herrliches Wort, damit wir gleich wissen, dass Gott nicht an uns vorbeispricht und nicht an uns vorbei wirkt, sondern dass wir alle mit einbezogen sind. Damals wurde das Haus Gottes gebaut, der Tempel des Herrn in Jerusalem. In Hebräer Kapitel 3 lesen wir von Vers 4, denn jedes Haus wird von jemand hergestellt, der aber alles hergestellt hat, das ist Gott. Und was Mose betrifft, so ist er zwar in seinem ganzen Hause treu gewesen, als Diener, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Christus dagegen als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir. Vorausgesetzt, dass wir an der freudigen Zuversicht und an der Hoffnung, deren wir uns rühmen, bis ans Ende unerschütterlich festhalten. Es kommt also nicht auf den guten Anfang an, sondern auf das gute Ende. Hier wird uns das Haus Gottes vor Augen geführt, der Tempel Gottes im Neuen Testament. Ihr seid der Tempel Gottes. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wir werden als lebendige Bausteine, wie Petrus es ausführt, zu einem geistlichen Bau zusammengefügt. Christus, der Eckstein und der Schlussstein, Alpha und Omega. Aber wir werden hineingefügt in diesen göttlichen Bau. Und deshalb ist es einfach notwendig, dass wir passend gemacht werden. Wer kennt die Geschichte des Tempelbaus in der Zeit Salomos? Habt ihr gewusst, dass bei der Zusammenfügung all der Steine nicht ein Hammerschlag zu hören war? Dass alle Steine vorher passend gemacht wurden, als der Tag der Zusammenfügung kam, war kein Geräusch mehr zu hören. Reibungslos passte alles hundertprozentig. Keine Säge mehr, kein Hammer mehr, kein Meißel mehr, keine Bearbeitung mehr. Alles passte. Und warum passte es? Weil es unter göttlicher Anordnung vorbereitet wurde. Wenn wir passend gemacht werden sollen, dann bitte unter göttlicher Aufsicht, nach göttlichem Muster. Und dann ist es nicht mehr ein Mensch, dann haben wir es mit Gott zu tun. Wer ist bereit, zurückzukehren? Alle, die zu seinem Volke gehören, sollten sich aufmachen und nach Jerusalem zurückkommen. Die Zeit der Gefangenschaft war vorbei. Ich denke jetzt an das Buch unseres Reformators Martin Luther mit dem Titel Aus der babylonischen Gefangenschaft. Er hat im Licht seiner Zeit geschrieben, wie Calvin und Zwingli und Schwenkfeld und viele mehr. Aber jetzt ist wirklich die Zeit da, aus jeder Art babylonischer Gefangenschaft herausgeführt zu werden, auf den heiligen Boden zurückzukommen. Und am meisten erzürnt es mich im Geiste, wenn innerhalb der Botschaft neue babylonische Gefängnisse aufgerichtet werden und Menschen neu geknechtet und die Gemeinde zerrissen und gespalten wird, so nahe vor der Wiederkunft des Herrn. Das soll ein Ende haben. Der Herr fordert sein Volk und spricht durch den Propheten Hesekiel: Ich will mich meiner Herde selber annehmen. Und wir haben die Verheißung im Korintherbrief, wenn wir den Ruf hören und herauskommen, dass er unser Gott sein wird. 2. Korinther, Kapitel 6, Sondern Vers 16, wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wer ist der Tempel Gottes? Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott hat etwas vor. Er will nicht nur Zeit vertreiben, das mögen wir manchmal tun. Er hat einen Plan und dieser Plan gilt für die Ewigkeit. Wenn er jetzt am Ende der Tage das Wort der Propheten und Apostel zur Erfüllung bringt und seine Gemeinde in den ursprünglichen Stand zurückversetzt, dann müssen wir darauf achtgeben, dass es wirklich hundertprozentig mit dem Anfang übereinstimmt. Dasselbe Fundament, die gleiche Verkündigung, Lehre und Praxis, alles dasselbe. Nur dann können wir Tempel Gottes sein. An diesen Tempel, den bauen nicht wir, den baut er selber. Aber wir müssen uns in diesen Bau einfügen lassen. Das geht nicht, solange wir hin und her gerissen werden, sondern erst dann, wenn wir uns in die Hände dieses großen Architekten und Baumeisters überlassen und sagen, Herr, hier bin ich, füge du mich in diesen Bau hinein. Wir warten ja alle darauf, dass Gott in unserer Mitte wandeln und wirken soll, stimmt's? Ja, wann wird das geschehen? Wenn die Steine noch umherliegen und wenn alles noch in einem Durcheinander ist? Oder wenn der göttliche Bau majestätisch in der göttlichen Liebe zusammengefügt wird? Jeder an seinem Platz, jeder für seine Aufgabe, alles, wohin es gehört, auf dem ursprünglichen Grund und Boden. Einen anderen Grund kann niemand legen. Lass es mich deutlich aussprechen. Bruder Brenhim hat keinen neuen Grund gelegt. Er hat den alten Grund freigelegt. Hat uns gezeigt, wie er aussieht, die Maße, und alles durften wir sehen aus Gnaden. Seine Botschaft lautete, zurück zum Wort.
Amen.
Das Wort, der Originalsame Gottes. Alle Dinge, die Gott tut, die tut er gemäß seinem Wort. Und alle Dinge, die Knechte Gottes im Reiche Gottes zu tun haben, die tun sie gemäß dem Worte Gottes. Wir glauben, dass der Dienst Bruder Brennens, entschuldigt, wenn ich seinen Namen heute einige Male erwähne, aber Gott hat ihn ja nun einmal gebraucht. Und ich bin sehr dankbar dafür. Genauso haben wir das Gleichgewicht zu halten, um nicht einem Gefäß die Ehre zu geben, sondern dem Töpfer, der das Gefäß formt. Er hat die Macht, Gefäße zur Ehre und zur Unehre zu schaffen. Wenn es ihm gelungen ist, ein herrliches Gefäß zu seiner Ehre zu schaffen, dann sei ihm, dem Töpfer, Dank dafür. Ich werde mich doch nicht vor ein Gefäß stellen und mich bei dem Gefäß bedanken. Ich würde es ja gar nicht verstehen. Ich kann aber dem Töpfer danken, der so gut geformt und so schön gebrauchen konnte. Dank sei unserem Gott für alle Propheten, für alle Apostel, für alle, für Männer Gottes, die das Licht und das Recht dem Volke Gottes verkündigten, damit aus der Finsternis, aus dem Unglauben herausgerissen und unter die Obhut Gottes, unter die Leitung des Heiligen Geistes gestellt wird. Der Tempel wurde mit großen Schwierigkeiten neu erbaut. Drohungen, Unterbrechungen, Feinde, Halbbrüder, interessant, die ganze Geschichte nachzulesen. Aber dann steht geschrieben, die Hand des Herrn, ihres Gottes, war mit ihnen und sie vollendeten den Bau. Die Hand unseres Gottes wird mit uns sein, trotz mancher Hindernisse, trotz mancher Schwierigkeiten. Wir stehen nicht an eigener Sache, nicht in eigenem Namen. Wir stehen am Werk Gottes, das jetzt zur Vollendung kommt. Hier, wie eben schon gelesen, wird gesagt in 2. Korinther 6, Vers 16, wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wie verträgt er sich mit Götzendienst? Nein und nochmals nein. Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Er allein ist würdig, Preis und Ruhm, Ehre und Anbetung ewiglich hinzunehmen. Jetzt liegt es an uns, ob wir innerlich bereit sind, uns von Gott auf diesem heiligen Glaubensgrunde auferbauen zu lassen. Ich lese dazu aus dem Judabrief, den 20. Vers, Judabrief, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbauet euch auf eurem hochheiligen Glaubensgrunde, betet im Heiligen Geiste und bewahrt euch dadurch in der Liebe Gottes, voll zuversichtlichen Wartens auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Erbaut euch, worauf? Auf den allerheiligsten Glaubensgründen. Paulus sagte, der Grund ist gelegt, ein anderer kann nicht gelegt werden. In der Zwischenzeit ging manches zu Bruch. Man hat gebaut, Holz, Heu, Stroh, Stoppeln hergebracht, große Dinge aufgerichtet und Gott war nicht in der Sache. Und wie Paulus ja an die Korinther schrieb, der Gerichtstag wird sich in Feuer offenbaren und Feuer wird die Sache schon prüfen. Werft Heu ins Feuer, sehr schnell weg. Werft Stoppeln ins Feuer, es gibt eine schöne Flamme und dann ein bisschen Rauch, alles nach allem. Holz ein bisschen länger, aber auch dann ist es bald vorbei. Was ist die Verheißung, die Gott uns im letzten Gemeindezeitalter gab? Nämlich in dem Sendschreiben zu Laodicea. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das im Feuer geläutert ist und dass du weiße Gewänder anziehst, damit die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Gott will uns zurückbringen zum Anfang, zum Ursprung, nicht zu dem, was nachher vor sich ging. Das Ende und der Anfang müssen genau gleich sein. Ich lasse davon nicht ab. Ich glaube daran. So wie im Alten Testament der Tempel, der niedergerissen war, neu aufgebaut wurde, als sie dafür bestimmte Zeit gekommen war. Und es geschrieben steht, dass die Herrlichkeit des zweiten Tempels größer sein würde, als die des ersten war. So muss es in der Gemeinde des lebendigen Gottes, die da ist, sein Haus, sein Tempel, noch einmal dahin kommen, dass Gott unter uns wohnt und wandelt und wirkt. Es geht nicht anders. In dem prophetischen Dienst hat der Herr uns ja nur einen Vorgeschmack gegeben, damit wir wissen, was er für uns bereitet hat. Könnt ihr das glauben? Amen. Ihr Lieben, es ist einfach notwendig, dass wir Gott durch Glauben ehren. Durch Unglauben binden wir Gott die Hände und merken nicht, dass wir uns im eigenen Gefängnis befinden. Selbst Gedanken können uns zum Gefängnis werden. Umstände, alles Mögliche kann uns zum Verhängnis oder gar Gefängnis werden. Aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden. Wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, dann sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein, und ich werde euer Gott sein. Das ist die Zeit der Herausrufung, die Zeit der Zubereitung, und der Herr weiß jetzt schon den Zeitpunkt, wo alles harmonisch zusammengefügt wird. Mögen die Versammlungen, die wir haben, die Wortbetrachtung, die Belehrung dazu dienen, uns passend zu machen für diesen abschließenden göttlichen Bau, damit der Herr wirklich noch einmal auf dieser Erde unter seinem Volke wohnen und wandeln kann, damit er noch einmal sein Wort bestätigen und sein Volk segnen könnte, damit der Unterschied offenbar werden kann zwischen denen, die ihm glauben und dienen, und zwischen denen, die es nicht tun. Im Propheten Maleachi steht tatsächlich dieser Begriff: Dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem, der mir dient, und dem, der mir nicht dient. Es ist nicht nur an der Zeit, das Wort zu hören und zu glauben, es ist an der Zeit, das Wort zu befolgen, dem Herrn zu dienen, Täter des Wortes zu werden, uns einfach in die Hände des Herrn fallen zu lassen, damit er uns passend machen kann. Noch einmal auf den Anfang zurückzukommen mit dem Licht und Recht. Alles, was von Gott kommt, ist ja vor ihm offenbar. Es ist Licht. Und dann steht mit Bezug auf uns geschrieben: Wache auf, der du schläfst. Steh auf, so wird Christus dich erleuchten. Steht auch geschrieben, es wird Licht werden zur Abendzeit. Gott hat uns Licht geschenkt. Er hat uns das göttliche Recht neu gezeigt. Die biblischen Wahrheiten auf den Leuchter gestellt, hat uns tatsächlich zu dem ursprünglichen Fundament zurückgebracht, zu der Lehre der Apostel. Da möchte ich mich gern auf Bruder Brennan beziehen. In den gleichen Predigten über die Hebräerbriefe sprach er über Offenbarung 12, wovon dem Weib die Rede ist, dass eine Krone von 12 Sternen, oder die eine Krone von 12 Sternen auf dem Haupt trägt. Und dann sagte mit großer Gewissheit: Die neutestamentliche Gemeinde ist gekrönt mit der Lehre der 12 Apostel. Jawohl, es gehört einfach dazu. Gott ändert das Fundament nicht, die Lehre nicht, er ändert gar nichts. Bei Gott bleibt alles beim Alten. Maleachi 3, Vers 6 wahrscheinlich: Ich bin Gott, ich wandle mich nicht. Hebräer 13, Vers 8: Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und denk daran, gerade aus der Gemeinde, die gekrönt ist mit der Lehre der 12 Apostel, wird der männliche Sohn, die Überwinderschar, herausgeboren werden. Lasst uns doch bitte zupacken und sagen: Herr, wir haben dein Wort gehört. Kompromisse kommen für uns nicht in Frage. Wir möchten als echter Samen Gottes hervorgehen, um zur Überwinderschar zu gehören, die da entrückt wird zum Throne Gottes, um zunächst das Hochzeitsmahl des Lammes zu feiern und dann später 1000 Jahre mit Christus zu regieren und anschließend in Ewigkeit mit ihm zu sein. Es gibt eine Erstlingsschar, eine Überwinderschar, die dazu bestimmt ist, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen, ihn bei seinem Wort zu nehmen und von ihm passend gemacht zu werden, um als Tempel Gottes da zu sein. Auch das möchte ich gern noch einmal hervorheben. Schaut bitte nicht auf euch, auf mich oder auf andere. Schaut auf den Herrn. Er ist wirklich der Töpfer. Wenn eine Sache, ihr kennt ja die Geschichte des Propheten Jeremia, da war dem Töpfer eine Sache nicht gelungen. Und der Prophet schaut zu, wie der Töpfer das Gefäß in Scherben fallen lässt. Wenn du und ich ein Gefäß fallen lassen, dann können wir kein neues Gefäß daraus machen. Dann bleiben nur Scherben übrig und sonst nichts. Aber der Herr, der wirkliche Töpfer, der kann aus den Scherben eine neue Masse machen und ein neues Gefäß formen. Das ist unser Gott. Wenn wir ein bisschen misslungen sind hier und da, ja, mein Schreck, trauen wir es doch unserem Herrn zu, dass er eine neue, herrliche Masse machen kann. Und dass schlussendlich Gefäße zu seiner Ehre, unter seinem Wort, unter der Macht seines Geistes hervorgehen, in die göttliche Inhalt gefüllt werden kann, die dann zur Ehre seines Namens da sein können. Wenn wir den Glauben nicht hätten, sondern vielleicht sagen müssen, ja, was bin ich schon, wer bin ich schon? Macht euch doch keine Sorgen. Der Herr ist doch um uns besorgt. Er möchte doch selber sein Werk mit seiner Gemeinde zur Vollendung bringen. Und wir haben tatsächlich die Gnade und das Vorrecht, am Ende dieser Tage zu der herausgerufenen, zurückkehrenden Schar zu gehören. Alle, die ihr zu seinem Volke gehört, kehre zurück. Mit euch sei der Gott Abrahams. Die restlichen Völker blieben, wo sie waren. Das Volk Gottes kehrte zurück. Alle Gemeinden und Gemeinschaften, kirchlichen Vereinigungen, was immer sie sein mögen, werden bleiben, wo sie sind. Aber das Volk Gottes wird in dieser Stunde auf die Stimme Gottes hören, zurückkommen, nicht nach Rom, nach Jerusalem. Da, wo das Fundament gelegt wurde und bauen, wie die Apostel gebaut haben und sich mit aufbauen lassen auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde. Ist das euer Verlangen? Amen. Habt ihr eine Sehnsucht danach, wirklich ein Tempel Gottes zu werden, in Funktion genommen zu werden, dass eine Einweihung Gottes stattfinden kann in seinem Tempel? Ihr wisst, als der Tempel zu Salomos Zeiten eingeweiht wurde, da kam die Herrlichkeit Gottes herab, so dass die Priester gar nicht hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit Gottes den Tempel füllte. Sie fielen auf dem Pflaster vor dem Tempel nieder, weil die Herrlichkeit Gottes so groß war. Wie soll's erst mit dem Zweiten gewesen sein? Als der Tempel zu Jerusalem eingeweiht wurde, spreche jetzt von der neutestamentlichen Gemeinde am Pfingsttage, da kam die Herrlichkeit Gottes herab und füllte das ganze Haus, in dem sie waren. Es war eine Herrlichkeit Gottes, mit Leben und Geist Gottes erfüllt, feurige Zungen, Salbung des Heiligen Geistes, alles war da. Gott fügte die ersten Steine zusammen zu diesem herrlichen Bau. Wenn nun geschrieben steht, wir haben die Stellen oft gelesen, dass der Herr im Himmel wartet bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, wie er es durch den Mund seiner Knechte und Propheten sagen ließ. Könnt ihr es nachlesen? Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 19 bis 21. Da steht es geschrieben. Wenn also der Herr auf den Moment wartet, bis alles in den rechten Stand zurückgebracht worden ist. Und wir bezeugen, dass seine Wiederkunft nahe ist. Oh, welch eine Sehnsucht sollte uns da erfüllen. Wie sollten wir schreien, Herr, erbarme dich unser. Beschneide, beschleife, mache passend, dass in dem Augenblick der Zusammenfügung niemand mehr den anderen bearbeiten muss, ihn zurechtstutzen und rücken und hin und her. Das geschieht ja jetzt noch alle Wege. Ist nicht mehr nötig. Was wir bedürfen, ist etwas ganz anderes. Dass wir uns nicht in die Hände der Menschen fallen lassen, sondern in die Hände Gottes. Nicht einer bearbeitet den anderen, nicht einer macht den anderen passend, wie es ihm passt, sondern Gott macht uns alle passend, dass wir da, wo wir hingehören, schlussendlich auch wirklich hineinpassen. Er ist der Herr, der sein eigenes Haus baut. Wir könnten noch viele Bibelstellen nachschlagen, auch 1. Timotheus 3, Vers 15. Von dem Haus Gottes der Grundfeste und Säule der Wahrheit. Vieles andere mehr. Heute ging es mir hauptsächlich darum, uns aus den Schattenbildern, aus dem, was im Alten Testament geschah, zu zeigen, dass Gott einen Plan mit seinem Volke hat. Und als nächstes ist ja die Vollendung der Brautgemeinde aus den Nationen im Plan Gottes. Und danach wird das Wort nach Israel zurückkehren. Uns und Gott geht es jetzt darum, dass das, was als nächstes ansteht, jetzt wirklich geschieht. Und das ist die Auferbauung der Gemeinde Jesu Christi nach dem Wort unseres Herrn. Ich will bauen meine Gemeinde. Er baut. Er sendet Apostel, er sendet Propheten, er sendet sein Wort. Er macht gesund, er korrigiert, er bringt zurecht, er macht passend. Es liegt an dir und an mir, dass wir unseren Willen in den Willen Gottes hineinlegen. Wir könnten da noch ein anderes Wort der Sache hinzufügen, auf das wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Es gibt nämlich zwei Ich will, von der einen und von der anderen Seite. Lasst uns wollen, was Gott will. Amen. Mögen wir uns wirklich nur noch in seinen Willen hineinfügen. Luzifer war es, der einige Male hintereinander sagte, ich will mich auf den Götterberg begeben. Ich will mich erheben. Ich will mich dem Höchsten gleich machen. Lies mal die einige Ich will, die vor seinem Sturz ausgesprochen wurden. Und dann gibt es das Ich will im Neuen Testament. Da sagt unser Herr als Menschensohn, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann das Wort im Hebräerbrief. In der Buchrolle steht über mich geschrieben, deinen Willen zu tun bin ich gekommen, o Gott. Und dann steht das Wort, in diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt. Ihr Lieben, wir könnten ein ganzes Register aufführen. Es geht heute und in Ewigkeit um den Willen Gottes. Und in diesen Willen Gottes haben wir uns zu fügen, wenn wir ein Teil dessen sein wollen, was Gott für diese Zeit bestimmt hat. Ich glaube, das, was jetzt vor sich geht, ist im Willen Gottes. Ich glaube, dass Gott den prophetischen Dienst dazu benutzt hat, um unsere geistlichen Augen zu öffnen, damit wir sehen und erkennen, welche Verheißungen Gott gegeben hat. Punkt 2, dass die Geheimnisse, die im Worte standen, aber verborgen geblieben waren, geoffenbart würden, von 1. Mose bis Offenbarung 22. Drittens, dass wir als Volk Gottes zurückkehren zu dem heiligen Glaubensgrunde, dass wir aufgebaut werden zu einem geistlichen Tempel, damit Gott noch einmal seine Herrlichkeit auf Erden offenbar werden lassen kann. Dass er in unserer Mitte und unter uns wohnen und wandeln kann. Gott hat uns sein Wort geschenkt, das wir mit Freuden weitertragen, geistliche Speise zur rechten Zeit, um sie auszuteilen. Und wir möchten sie so rein, wie sie uns hinterlassen wurde, so rein möchten wir sie alle Zeit weitergeben. Nämlich dieses verborgene, göttliche Manna, das wir in dieser Zeit zu uns nehmen dürfen, als wirklich geistliche Speise. Gottes geoffenbartes Wort ist ein Licht in der Finsternis. Damit möchte ich schließen. Petrus hat es ja ausgesprochen und auch geschrieben. Umso fester steht uns nun, oder haben wir jetzt, das prophetische Wort, das an einem dunklen Ort wie ein helles Licht leuchtet. Das geoffenbarte Wort wird zum Licht. Und in diesem Licht sehen wir das, was vor Gott recht ist. Wenn das Wort nicht geoffenbart ist durch den Heiligen Geist, deuten es die Menschen in alle Richtungen und es bleibt dunkel. Wenn es aber geoffenbart wird durch den Heiligen Geist, dann wird es lebendig, dann wird es kräftig, dann ist es schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Dann dringt es durch, bis es Seele und Geist, Mark und Bein voneinander scheidet. Und dann werden wir die Früchte ernten, die Gott ja für uns schon bestimmt hat. Denn wir könnten sie nicht bringen, es sei denn, er bewirkt sie in uns aus Gnaden. Vieles könnte noch gesagt werden. Möge Gott diese Worte an uns allen segnen, möchten wir es wirklich beherzigen, begreifen, wie ernst die Zeit ist. Bitte keine Vermischung mehr. Ihr habt es gesehen. Lest es bitte nach im Esra, im Nehemia. Diejenigen, die sich vermischt hatten, wurden hinausgetan. Zur Zeit, als der Tempel neu aufgebaut wurde, sind all hinausgetan worden, die sich vermischt hatten. Es gibt keine Vermischung mehr. Die Zeit ist vorbei. Gott hat uns aus aller Vermischung herausgerissen, herausgenommen, um etwas Neues aus Gnaden in uns, an uns und so es in seinem Willen ist, schlussendlich auch noch durch uns bewirken zu können, zur Ehre und zum Preise seines heiligen Namens. Amen. Lasst uns aufstehen und den Herrn gemeinsam anbeten. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja, er rief aus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Ruhe in Gott, ruhend in den Armen meines Herrn. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. An heiliger Stätte, auf heiligem Boden Gottes, wie am Anfang, so auch am Ende. Der gleiche Bau, das gleiche Material, dieselben Maße und der gleiche Maßstab, alles, wie es am Anfang war, so auch jetzt am Ende. Der Herr hat uns die Botschaft der Wiedererstattung aus Gnaden geschenkt. Sollte er nicht auch die Wiedererstattung schenken? Er, der in uns eine berechtigte Hoffnung geweckt hat und Glauben bewirkt durch sein Wort der Verheißungen und durch den Heiligen Geist, sollte er es nicht vollführen? Er ist imstande, er wird es tun, gelobt sei sein heiliger Name, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Amen.